Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wir kommen ziemlich weit rum in dieser Fazitstunde. Die italienische Kulturpolitik beschäftigt uns und das Griechenland der Nachkriegszeit, das noch nicht vom Massentourismus heimgesucht wurde. Wir hören von eigentümlichen Landkarten, die in London ausgestellt sind, und von Computern aus der DDR. Und in Bonn kam Tutsi als Musical auf die Bühne. Auch darüber werden wir sprechen. Die Freiheit der Kunst zählt in autoritär regierten Staaten bekanntlich nichts. Die Regierungen scheuen die Kritik, das offene Wort, die Fantasie und Kreativität der Künstler, die einfach unberechenbar sind. Wenn nun Staaten autoritär abdriften, merkt man dies schnell auch an der Kultur. Viktor Orban zum Beispiel, er hat wichtige Posten in der Kulturszene mit Gefolgsleuten besetzt. Und Donald Trump, er hat das berühmte Kennedy Center in Washington gekapert und sich als Chairman selbst intronisiert. Sein Ziel, eine Kultur von Gnaden Trumps, so hat es die Zeit formuliert. Gibt es in der Politik der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ähnliche Anzeichen? Die Hinweise jedenfalls auf eine direkte Einflussnahme in die Kulturszene nehmen zu. Jüngstes Beispiel die neue Chefdirigentin des Gran Teatro La Fenice in Venedig, Beatrice Venezi. Sie ist in der Musikszene nahezu unbekannt, dafür aber in der rechten Politikszene offenbar beliebt. Und so hat diese Personalie nicht nur viele opernbegeisterte Italiener gehörig verärgert. Wohin steuert die italienische Regierung mit ihrer Kulturpolitik? Darüber möchte ich nun mit unserem Korrespondenten Tilman Kleinjung sprechen. Herr Kleinjung, ist denn die Berufung der Dirigentin Beatrice Venezi ein Beispiel dafür, wie die Regierung versucht, direkten Einfluss auf die Kulturszene zu nehmen?
Ja, ich würde sogar sagen, es ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, denn tatsächlich wurde zunächst einmal der Intendant des Teatro La Fenice neu ernannt und er stammt aus dem politischen Umfeld der Regierungskoalition in Rom und der hat dann wiederum die Ernennung von Beatrice Venezi zu verantworten, die eine Dirigentin ist, die 35 Jahre alt ist und die bisher sich, sagen wir, noch keinen großen Namen in der Klassikszene gemacht hat, um es vorsichtig zu formulieren. Sie ist aber schon aufgefallen bei Parteitagsveranstaltungen, zum Beispiel der Fratelli d'Italia, wo sie eine Rede gehalten hat, eine kulturpolitische und auch dirigiert hat, oder auch als Freundin von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Gibt es denn weitere Beispiele für solche Besetzungen?
Ja, gibt immer wieder Beispiele dafür in den letzten 3 Jahren, in denen die Regierung Meloni im Amt ist. Man muss aber dazu sagen, dass auch andere Regierungen tatsächlich jeweils solche Leitungspositionen im Kulturbetrieb mit Persönlichkeiten ihrer politischen Couleur besetzt haben. Also das ist jetzt keine Ausnahme. Nur so wie das die Regierung Meloni macht, ist es schon, ja, man muss sagen, besonders durchsichtig, besonders offensichtlich und wie man am Fall Venezi sieht, finde ich auch besonders stümperhaft. Es gibt also beispielsweise die neue Ernennung des Biennale-Chefs von Venedig. Die ist eindeutig politisch motiviert. Das beste Beispiel für eine politische Nominierung ist der gegenwärtige Kulturminister Alessandro Giuli. Er selbst ist aus dem neofaschistischen Lager. Er selbst war in der italienischen neofaschistischen Szene aktiv. Er wurde unmittelbar nach der Wahl von Meloni gleich Direktor des Maxi-Museums in Rom und als sein Vorgänger zurücktreten musste im vergangenen Jahr, wurde er dann eben auch als Kulturminister bestätigt. Also da zieht sich schon ein Faden durch.
Nochmal zurück zu der Dirigentin Venezi, Herr Kleinjung. Es gab Proteste gegen diese Berufung, es gab ja auch sogar einen Streik. Hat sich denn der Protest gegen die Musikerin gerichtet oder gegen die Politik allgemein?
Das kann man gar nicht so genau unterscheiden. Also ich glaube, das Orchester und auch der Chor der Fenice in Venedig waren tatsächlich entsetzt darüber, dass ihnen jemand ans Pult gesetzt wird, der so überhaupt keine Meriten sich erworben hat im Bereich der klassischen Musik. Ich glaube, es richtete sich jetzt weniger gegen die politische Färbung von Beatrice Venezi, als vielmehr gegen das Fakt, dass eben Venezi noch keine großen Produktionen gemacht hat, dass sie noch auch nicht an mittelgroßen Häusern aktiv war. Das haben die Orchestermusiker und auch die Chorsänger als ja auch so ein bisschen Kränkung ihrer künstlerischen Ehre empfunden. Denn man muss ja sagen, das Teatro La Fenice ist nicht irgendeine Klitsche in der Provinz, wo man sagen kann, komm, da probieren wir mal jemanden aus und schauen mal, ob wir jemanden aufbauen, sondern das Teatro La Fenice kann vielleicht nicht mehr unbedingt an den Glanz ganz vergangener Zeiten, als hier die Callas gesungen hat, anknüpfen, ist aber immer noch ein sehr bedeutendes und wichtiges Opernhaus in Italien, was im Gegensatz zu manchen anderen tatsächlich auch sehr, sehr gut ausgelastet ist.
Sie haben einige andere politische Besetzungen genannt, auch in der Kulturszene. Deswegen die Frage, wie eng ist denn überhaupt das Verhältnis der italienischen Politik zur Kulturszene? Gibt es da Affinitäten, gibt es da Freundschaften, gibt es da vielleicht dann auch direkte Eingriffsmöglichkeiten?
Naja, über die Besetzung gibt es natürlich direkte Eingriffsmöglichkeiten. Das ist ja auch in der Konstitution vieler Einrichtungen so, dass die eben staatlicher Natur sind. Also der Staat ist der Träger von bestimmten Einrichtungen, beispielsweise von den großen Ausgrabungsstätten. Die hängen direkt am Zentralstaat, also nicht auch an der Region, sondern am Zentralstaat. Also ist die Besetzung eine politische Besetzung. Also das ist ganz natürlich, dass solche Positionen dann auch vom Kulturministerium besetzt werden. Nur in der Vergangenheit war es manchmal so, dass man da schon den Blick ein bisschen geweitet hat. Insbesondere in der Zeit, als Matteo Renzi Ministerpräsident war und Dario Franceschini Kulturminister. Da gab es mal so eine Phase, da haben die gesagt, komm, lasst uns mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und auch unsere Ausschreibungen öffnen für Nicht-Italienerinnen und Italiener. Und so ist es dann eben gekommen, dass beispielsweise Gabriel Zuchtriegel zum Chef der Ausgrabungsstätte in Paestum ernannt wurde oder dass beispielsweise andere, beispielsweise auch Eike Schmidt, zum Chef der Offizien in Florenz ernannt wurde.
Kann man denn explizit von einer neuen rechten italienischen Kulturpolitik sprechen? Oder ist das, was Sie beschreiben, ja im Prinzip das normale, in Anführungsstrichen normale Prozedere im politischen Alltag, im politischen Getriebe, mit den Wechseln der Regierungen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das, wir sehen das ja auch bei der RAI, also bei dem staatlichen Fernsehsender, dass dort tatsächlich immer wieder ein Regierungswechsel dazu führt, dass Schlüsselpositionen neu besetzt werden und dass ist und das war im Kulturbetrieb nie ganz anders. Also da hat man schon geschaut als Regierung, dass man seine Leute dort positioniert. Das besonders Auffällige ist jetzt, glaube ich, dass man in diesem rechten Lager gar nicht über genügend qualifizierte Parteigänger verfügt, die auf diese Posten zu setzen. Und das fällt halt jetzt eben auf, insbesondere mit der Berufung von Beatrice Venezzi, die eben nicht das Curriculum hat, das man von einer Frau in dieser Position erwarten würde.
Gibt es denn vielleicht auch ein übergeordnetes ideologisches Ziel, also zum Beispiel die italienische Kunst, was auch immer das ist, die ja als identitätsstiftend angesehen werden kann, die dann in den Vordergrund zu rücken?
Ja, tatsächlich gibt es dieses übergeordnete Ziel. Also ich habe ja gerade über die Internationalisierung dieser Stellenbesetzung gesprochen. Da hat Meloni oder die Regierung Meloni schon sehr deutlich gemacht, dass man solche Schlüsselpositionen doch sehr gerne wieder und weiter mit Italienerinnen und Italienern besetzt. Und das ist dann sogar so weit gegangen, als man in Neapel Stefan Lisner nicht mehr wollte als Intendant des Opernhauses dort, dass man auch kurzfristig ein Gesetz geändert hat und gesagt hat, alle, die über 70 sind, können das nicht mehr machen. Lisner war offenbar in dieser Altersgruppe und hat dann auch gegen dieses Gesetz geklagt und am Ende Recht bekommen. Und dann aber, als sein Vertrag wirklich auslief, gesagt, Leute, mit dem politischen Einfluss, der zurzeit auf unser Tun ausgeübt wird, will ich eigentlich nicht mehr Intendant sein.
Herr Kleinjung, wir haben jetzt fast ausschließlich über Personen gesprochen. Sind denn jetzt jenseits dieser Personalentscheidung auch inhaltliche Veränderungen zu beobachten, neue programmatische Akzente in den Kulturinstitutionen zum Beispiel, in den Museen, in den Theatern?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe so ein paar Beispiele gesehen, wo ich mir denke, da könnte man möglicherweise was rauslesen. Es gab hier in Rom eine große Futurismusausstellung, wo ja viele Vertreter des italienischen Futurismus dann auch begeisterte Mussolini-Anhänger später wurden und den Faschismus dort auch unterstützt haben. Und da haben viele gesagt, da merkt man doch, dass jetzt ein anderer Wind weht in Italien. Ich habe die Ausstellung gesehen und konnte so eine ideologische Einschränkungen überhaupt nicht feststellen, sondern das war eine sehr ordentlich gemachte, etwas übervolle Ausstellung hier in der Galerie für neue und moderne Kunst. Das konnte ich nicht feststellen. Es gibt so ein anderes, sehr offensichtlich bemühtes Projekt. Es gibt die Stadt Latina, die eine faschistische Siedlung ist, wo der zentrale Gebäudekomplex ein M nachformt, also für Mussolini. Und da gibt es den Antrag einer Abgeordneten im Parlament, die das auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste bringen will. Und der wurde schon vom zuständigen Kulturausschuss im Parlament auch für gut geheißen. Also da sieht man tatsächlich sehr offensichtlich, da will jemand tatsächlich an Zeiten anknüpfen, die insbesondere jetzt dieses Ventennio betreffen, also diese 20 Jahre Faschismus in Italien.
die italienische Kulturpolitik und die Systematik, mit der sie betrieben wird, ganz offensichtlich. Aus Rom war das Tilman Kleinjung. Herr Kleinjung, Dankeschön, guten Abend.
Ebenso, guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wenn Theater oder Opernhäuser so richtig viel Publikum anlocken möchten, dann setzen sie auf bekannte, erfolgreiche Filme oder Romane und adaptieren sie für die Bühne als Schauspiel, als Oper oder als Musical. Das geht schon seit vielen Jahren so und dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, wenn es denn funktioniert, der Kino-Blockbuster oder der Bestseller auf der Bühne. Neues Beispiel für diese Programmidee: Tutsi, die Geschlechtertauschkomödie von 1982 mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Vor 8 Jahren kam in Chicago die Musical-Version heraus und wurde ein großer Erfolg, mit 2 Tony Awards ausgezeichnet. Jetzt hat Tutsi das Theater Bonn erreicht und Stefan Keim, er kommt gerade aus der Premiere, ist jetzt live zugeschaltet. Herr Keim, einen schönen guten Abend.
Hallo Herr Rülke.
Tutsi ist ja auch eine Mediensatire. Es geht um einen Schauspieler, der sich als Frau verkleidet, um in einer Fernsehsoap eine Rolle zu bekommen. Die dramaturgisch entscheidende Frage: Funktioniert die Geschichte auf der Bühne?
Ja, und zwar durch einen verhältnismäßig einfachen Kniff. Man streiche die Fernsehshow und die Fernsehsatire und mache dadurch eine Satire auf das Musical selbst. Also hier wird ein Romeo und Julia Musical neu einstudiert und es geht auch um die Arbeitslosigkeit unter Schauspielerinnen und Schauspielern. Also es ist wirklich eine existenzielle Not, die dann diesen Michael Dorsey dazu bringt, Dorothy Michaels zu werden. Er hat wirklich alles schon versucht, sein Agent schmeißt ihn raus und deswegen kommt es dazu. Und das Ganze hat vor allen Dingen auch eine große emotionale Grundlage. Hören wir vielleicht einmal rein in die Musik, in ein Duett, in dem sich die Melodien von diesem Michael Dorsey als Dorothy und Julie Nichols, der Hauptdarstellerin, die beiden verlieben sich ineinander, verschmilzt.
Das hier ist
Und hier haben Julian Kuhlemann und Bettina Mönch, die beiden grandiosen Hauptdarsteller dieses Abends, eben die zentrale Frage gestellt: Wer bist du?
Ist denn das Musical Tutsi eine Huldigung an die queere Community?
Naja, das ist in den USA ja sogar sehr stark angegriffen worden, teilweise von Transgender-Leuten, die gesagt haben, da sei sogar eine Transfeindlichkeit drin, immer noch so eine Geschichte zu machen über einen Mann in Frauenkleidern. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an der sehr pointierten und sehr witzigen deutschen Übersetzung von Roman Hinze liegt, dass die das vielleicht ein bisschen entschärft hat. Ich habe sowas jetzt heute Abend überhaupt nicht festgestellt. Ganz im Gegenteil, es geht wirklich um ein sehr, sehr menschliches Miteinander. Es geht um Respekt. Es geht auch in dieser Musical-Welt um einen übergriffigen Regisseur, um sexuellen Missbrauch und Machtmissbrauch. Das war auch schon in Tutsi Thema, weit vor der MeToo-Bewegung. Und ich habe mal nachgeguckt, was hat denn der Dustin Hoffman, der ja damals einer der absoluten Hollywood-Topstars war, was hat er denn später dazu gesagt, warum er diese Rolle eigentlich gespielt hat?
I just somehow intuitively felt that unless I could walk down the streets of New York dressed as a woman and not have people turn and say, who's that guy in drag, or turn for any reason, unless I could do that, I didn't want to make the film.
Also Dustin Hoffman ging es auf jeden Fall darum, die größte Authentizität als Frau wie möglich zu schaffen. Sonst hätte er die Rolle nicht gespielt und er war ja damals ein mächtiger Schauspieler, dann wäre der Film wahrscheinlich nie gedreht worden.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann braucht man für die Hauptrolle einen Darsteller, der als Frau glaubwürdig ist und keine, ja, Komödiennummer oder Dragshow abzieht. Wie gelingt das denn jetzt in Bonn?
Julian Kuhlemann, er muss dann auch entsprechend hoch singen können, überzeugend, ohne da irgendwie jetzt eben so die ganze Zeit ein Gequietsche in Counterlage oder so etwas zu machen. Und das gelingt ihm wirklich absolut großartig. Also alle Figuren auf der Bühne haben eine ganz große Glaubwürdigkeit, sind berührend. Und das ist besonders toll, weil es gelingt, das Ganze eben auch mit sehr schmissigen, witzigen und bissigen Nummern zu verbinden. Vera Bolton als Sandy, das ist eine Freundin von Michael Dorsey, eine noch erfolglosere Schauspielerin als er. Das ist so jemand, die ihren Traum nicht aufgeben will. Und immer wenn sie so einen Moment spürt, dass vielleicht doch, vielleicht privat, vielleicht beruflich etwas werden könnte, dann kommt so ein Rhythmus, ein Staccato und sie verfällt immer in ein Lied, das ihre sich übereinander schlagenden Gedanken, sich völlig verwerfenden Gedanken widerspiegelt. Das ist auf der einen Seite unglaublich witzig, auf der anderen Seite auch tragisch, weil man eben merkt, wie furchtbar sie sich mit ihren Komplexen immer selbst im Weg steht. Also diese menschliche Grundlage hat das Musical den ganzen Abend über und ist eine große Show.
Lassen Sie uns auch, Herr Keim, über die Musik sprechen. David Jesberg hat das Musical komponiert, dieser Amerikaner. Er hat schon mehrere Musical-Fassungen von Filmen geschrieben, unter anderem Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs von Pedro Almodovar. Wie klingt denn Tootsie als Musical?
Also auf der einen Seite eben wirklich diese schmissigen und witzigen Sachen und auf der anderen Seite diese ganz klassischen Töne. Hören wir vielleicht noch mal einen kleinen Ausschnitt.
Tom spricht mir, Dorothy, du bist nun mein Krüger. Sag, warum war ich so gierig bisher?
Das ist so eine Stelle, wo Michael Dorsey als Mann quasi versucht, in Kontakt zu kommen mit seinem weiblichen Ich, mit Dorothy. Und das zeigt vielleicht eben auch schon diese Vielschichtigkeit des Stückes, ne? Dass es eben auf der einen Seite wirklich unglaublich unterhaltsam ist, von Jürgen Grimm auch sehr, sehr präzise dirigiert, von Gil Mehmert überwältigend inszeniert, mit einem grandiosen Cast, mit einem tollen Ensemble. Es hat diese Schmissigkeit und Direktheit, aber es hat auch immer wieder solche nachdenklichen Momente, wo es wirklich ganz großes, vielschichtiges Theater ist.
Und wie schätzen Sie das ein? Hat Tootsie das Potenzial, als Musical große Theater auch zu füllen?
Also bei dem Jubel, den ich gerade erlebt habe, habe ich den Eindruck sehr, sehr wohl. Ich glaube, man wird bald in Bonn um Karten kämpfen müssen.
Tootsie als Musical an der Oper Bonn, inszeniert von Gil Mehmert, dirigiert von Jürgen Grimm. Stefan Keim hat für Fazit die Premiere gesehen. Herr Keim, Dankeschön.
Gerne.
Seit dem Fall der Mauer ist viel über die Ursachen für den Untergang der DDR diskutiert worden. Bislang eher weniger beachtet wurde dabei der Aspekt der digitalen Revolution. Auch die DDR verstand sich als technikaffiner Staat und bemühte sich frühzeitig, einen technologisch modernen Sozialismus einzuführen. Deutlichstes Symbol dafür war die Neugestaltung des Ostberliner Stadtzentrums zwischen dem Fernsehturm am Alexanderplatz und dem Palast der Republik in den 1960er Jahren. Das war das moderne Ost-Berlin. Ende der 60er Jahre dann wurde in Dresden ein gewaltiges Kombinat für Computertechnologie gegründet, VEB Robotron. Eine Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig widmet sich nun der kulturellen, wirtschaftlichen und ideologischen Bedeutung der Computertechnologie im Staatssozialismus. Carsten Probst, Sie haben die Ausstellung in Leipzig gesehen. Code und Utopie, das ist der Titel. Heißt das, man begegnet dort Lochkarten, Magnetbändern und Programmiersprachen aus der Frühzeit der Digitalisierung?
Ja, es ist eigentlich weniger eine Technikausstellung als eine Ausstellung zu der Frage, was diese damals ja noch so neue Technologie mit dem Sozialismus eigentlich gemacht hat. Dresden wurde zu einer Art Silicon Valley, könnte man etwas scherzhaft sagen, der DDR. Aber wie wurden diese neuen Technologien ideologisch interpretiert? Welche Bedeutung hatten sie dann auch für das, wird hier gefragt zumindest, das kulturelle Selbstverständnis der DDR? Dazu gibt es erstaunlich wenig Forschung. Und bei dieser Ausstellung erahnt man vielleicht ganz gut, was dieses Thema eigentlich doch für ein Potenzial hat. Eigentlich ist es eine Ausstellung mit Kunstwerken und das ist insofern, fand ich, ganz interessant, weil sich an der Kunst eigentlich zwei völlig verschiedene Auffassungen von dieser technologischen Entwicklung zeigen. Eine ist staatskonform, ideologisch, die andere ist subversiv. Also der überwiegende Teil der KünstlerInnen, die hier ausgestellt werden, haben mit der Kunstdoktrin der DDR eigentlich nichts am Hut. Sie interessieren sich scheinbar gerade aber deswegen für die damals so heiß diskutierte Kybernetik, für serielle und konkrete Kunst. Karl-Heinz Adler ist ein berühmter Name, hier zu sehen mit so netzwerkartigen Texturen, die in Zeichnungen festgehalten werden. Ruth Wolf Rehfeld mit ihren Schreibmaschinenzeichnungen, bei der Figuren so aus Nullen und Einsen erzeugt werden. Horst Bartnick, ebenfalls ein bekannter Vertreter, mit seriellen Zeichenmustern. Das ist natürlich insgesamt nichts Neues, weil es an die Maschinenästhetik der Moderne, vor allem auch des Bauhauses, erinnert, das Ideal der nichtmenschlichen Kunst. Aber dass der Staat seinerseits ebenso ein großes Interesse an diesen neuen Technologien hatte, macht die Gründung von Robotron 1969 in der Rückschau natürlich auch zu wirklich einem kulturellen und politischen Symbol.
Worin sah denn die DDR-Staatsführung die Bedeutung der neuen Technologie für den Sozialismus?
Das zeigt die Ausstellung vielleicht am anschaulichsten durch ein Werk von Werner Tübke, einem, ja, der heroischen Maler der Leipziger Schule zu DDR-Zeiten. Das war ein 13 Meter breites Monumentalgemälde vom Beginn der 1970er Jahre. Sein Titel Arbeiterklasse und Intelligenz. Und auf diesem Gemälde spielt inmitten einer Schar verschiedener gesellschaftlicher Gruppen ein Computer die Hauptrolle, der Robotron R300. Dazu Co-Kuratorin Sabine Weyer.
Dieser Großrechner war ein großer Erfolg des Kombinats. Der wurde Ende der 1960er Jahre entwickelt und zu Beginn der 1970er Jahre dann in Rechenzentren in der ganzen DDR installiert. Und dieser Großrechner erstrahlt buchstäblich über diesen Gesellschaftsgruppen. Das zeigt natürlich, die DDR identifizierte sich als Industrienation und die Mikroelektronik und die Computertechnologie spielte eine ganz entscheidende Rolle dafür.
Natürlich wusste man in der DDR, dass die Entwicklung auf diesem Gebiet international schon sehr schnell voranging, schon weit fortgeschritten war und wollte damit in irgendwie Schritt halten. Bis Ende der 80er Jahre galt Robotron als das vielleicht größte Kombinat der DDR mit fast 70.000 Beschäftigten. Und für die DDR-Führung sollte es ideologisch gesehen so etwas wie Inbegriff der dritten industriellen Revolution werden.
Wenn wir jetzt vom Ende der DDR sprechen, da gibt es ja auch die Behauptung, dass die Technologie zugleich auch zur Erosion des Systems beigetragen hat. Wie zeigt das denn die Leipziger Ausstellung?
Ja, das ist natürlich für eine Ausstellung tatsächlich optisch und sinnlich etwas schwer zu dokumentieren. Diese Schlussfolgerung wirkt auf mich eher so wie eine These des Gesamtforschungsprojektes, das hinter dieser Ausstellung steht. Das wird sich sicherlich in einer Buchpublikation auch wiederfinden. Co-Kurator Jan Wenzel aber erklärt, wie sich vor dem Hintergrund des DDR-Wirtschaftssystems durch den Versuch bei der internationalen Entwicklung der Mikroelektronik mitzuhalten, allmählich so eine Art, ja, man kann sagen, Falle für das System entwickelte.
Ein Problem ist diese strategisch richtige und falsche Idee der Autarkheit, dass man eine Wirtschaft aufbaut, die einfach eine enorm breite Produktpalette hat. Das hängt damit zusammen, dass es eben wenig Rohstoffe gab und dass aber zu den westlichen Märkten über Embargolisten der Zugang erschwert war. Und dass aber in den 80er Jahren gerade dieser Bereich der Mikroelektronik und Computertechnik etwas ist, was enorme Investitionen erfordert und nur in dieser Spezialisierung noch effizient ist. Es wird auch für den Export produziert, aber es wird viel, viel zu teuer produziert. Und das führt dazu, dass einfach sehr viele Mittel da dann auch gebunden sind.
Ja, man versteht also in der Summe in dieser Ausstellung ganz gut, wie quasi diese ideologische Selbstverfasstheit der DDR-Wirtschaft langsam durch den Einfluss der Mikroelektronik ins Wanken gebracht wird. So ein Koloss der Mikroelektronik, der Computernetzwerkproduktion wie Robotron kann man nicht in einem System betreiben, das eigentlich autark sein will, das autonom sein will. Die Computerisierung schreit quasi nach einer Art von globaler Vernetzung. Und darauf hatte man unter Bedingungen der DDR keine wirkliche Antwort.
Überzeugt Sie denn Konzept und Inszenierung dieser Ausstellung in Leipzig?
Ja, ich finde ganz interessant, dass es eine so nüchterne Ausstellung ist, auch wenn sie ohne viel Technik auskommt. Ich begreife das eher so als ein Essay, der so einen ersten Schritt zu dieser Forschung macht, die eben noch nicht so weit fortgeschritten ist. Und außerdem ist es eigentlich doch sehr aktuell, ne? Also das Thema der Autarkie von Lieferketten, des Hinterherhinkens hinter internationalen Entwicklungen, das sehen wir heute auch bei der KI, das ist natürlich brandaktuell.
Robotron, Code und Utopie. Die Ausstellung ist in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig zu sehen. Wir wollen, Herr Probst, aus aktuellem Anlass noch über ein weiteres Thema sprechen. Die Kunstsammlung Bühle in Zürich, die wird seit 2021 prominent im Kunsthaus Zürich ausgestellt. Sie steht vermehrt in der öffentlichen Kritik. Grund dafür ist der Verdacht, dass es sich bei einem bedeutenden Anteil der Sammlung des einstigen Waffenfabrikanten Emil Bühle um Raubkunst, NS-Raubkunst handeln könnte. Das heißt um Werke, die während der Nazizeit jüdischen Sammlerinnen und Sammlern geraubt oder abgepresst wurden. Die Stiftung Bühle, der die Werke gehören, die hat nun Änderungen an ihrem Stiftungszweck im Handelsregister vorgenommen. Hieß es dort bislang, Zweck der Stiftung sei es, die Bilder der Sammlung als Ganzes der Stadt Zürich zu erhalten. Fehlt dort nun die Nennung der Stadt Zürich. Die drei Wörter sind einfach gestrichen. Das wird von Beobachtern als Drohung der Stiftung gewertet, die hochkarätige Sammlung aus der Stadt abzuziehen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Probst? Ist das tatsächlich so eine Drohung?
Also zunächst erstmal gibt es natürlich Verträge mit der Stadt Zürich und mit dem Kunsthaus Zürich, wo die Sammlung ausgestellt ist. Die geht bis 2034. Ad hoc wird da also nichts passieren. Ich glaube, ab 2030 wird man neu verhandeln. Trotzdem, es ist eindeutig eine Drohung. In diesem Bereich von spitzenwertigen Sammlungsbeständen und Museen wird das alles natürlich sehr diskret mit leisen Andeutungen kommuniziert. Aber diese Art von Andeutung ist trotzdem fast schon ein Paukenschlag, Herr Röke, der offenkundig auch die Stadt und das Kanton Zürich sofort hat hellhörig werden lassen. Die Ausgangslage ist ja auch klar. Letztes Jahr hat das Gutachterteam um Raphael Gross, den wir in Deutschland sicherlich eher kennen als Direktor des Deutschen Historischen Museums in Berlin, festgestellt, dass die Provenienzrecherche der Stiftung Bürle zu ihrer eigenen Sammlung extrem lückenhaft, um nicht zu sagen schönfärberisch ist. Und dieses Gutachten war vom Kunsthaus Zürich und der Stadt in Auftrag gegeben worden. Und nun hat die Stadt Zürich kürzlich 3 Millionen Franken für weitere Provenienzforschung zur Verfügung gestellt. Die Sammlung ist derzeit im Kunsthaus Zürich auch gar nicht zu sehen. Vor diesem Hintergrund ist doch mehr als eindeutig, was diese Änderung des Stiftungszwecks im Handelsregister soll.
Haben Sie denn eine Prognose, wie es jetzt weitergehen kann?
Ja, die Stadt darf sich nicht erpressen lassen. Sie muss natürlich in jedem Fall, koste es, was es wolle, riskieren, dass die Stiftung möglicherweise irgendwann ihre Sammlung abzieht. Das darf kein Kriterium sein. Nur wir wissen auch, dass die Schweizer Institutionen sich sehr lange damit immer relativ schwer getan haben. Auch das Kunsthaus Zürich, als es 2021 mit dieser Sammlung eröffnet wurde, hat sich jahrelang Zeit gelassen, um diese Nachforschungen zu forcieren. Also wir hoffen, dass jetzt Stadt und Museum eng zusammenarbeiten in der Aufklärung.
Die Bürle-Stiftung streicht die Stadt Zürich als Stiftungszweck. Damit steht die Drohung im Raum, diese bedeutende Sammlung aus dem Kunsthaus Zürich abzuziehen. Die Hintergründe hat uns Carsten Probst erläutert. Herr Probst, Dankeschön. Guten Abend.
Guten Abend.
Man kann sich kaum vorstellen, wie Städte, Landschaften, Küsten oder auch Berge aussahen, bevor der Massentourismus die Welt verändert hat. Zum Beispiel in Griechenland. Die Akropolis, davor unbefestigte Straßen und Gärten ohne einen einzigen Touristen. Oder die Insel Mykonos, menschenleer. Der Fotograf Robert McCabe hat diese Orte fotografiert. Griechenland vor dem Massentourismus. 1954 ist der US-Amerikaner zum ersten Mal nach Griechenland gereist. Seine Fotos sind heute in den USA und in Frankreich bekannt. Und im vergangenen Jahr gab es zu seinem 90. Geburtstag eine große Ausstellung im Akropolis-Museum in Athen. Jetzt sind Fotos von Robert McCabe zum ersten Mal in Deutschland zu sehen, und zwar in der griechischen Botschaft in Berlin. Ingrid Wenzel hat sich die Ausstellung angesehen und Robert McCabe auch getroffen. Frau Wenzel, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was hat denn Robert McCabe an Griechenland der Nachkriegsjahre so fasziniert?
Ja, er hat da Dinge gesehen, die er aus seiner Heimat, den USA, überhaupt nicht kannte. Also zum Beispiel statt Autos wurde dort mit Eseln Waren und Menschen transportiert. Oder es gab Holzboote. Oder er hat einfach so Alltagsszenen beobachtet, Frauen, die am Fluss ihre Wäsche waschen. Und das hat ihn so fasziniert. Und das Interessante ist, er wollte eigentlich gar nicht nach Griechenland, sondern sein Bruder wollte dahin auf ihrer ersten Europareise 1954. Da war ja gerade 20 Jahre alt. Und dann sind sie, anstatt eine Europareise zu machen, einfach dort geblieben. Und er hat das so beschrieben, als hätte er dort eine verlorene Zivilisation entdeckt. Und er meinte auch dazu:
It was of course pure luck, and it was more than luck that I went to Greece. And it was incredible that I had this extraordinary German camera, the Rolleiflex at the time.
The German Rolleiflex. Also er hat gesagt, es war pures Glück, dass er überhaupt nach Griechenland kam, dass er diese Kamera, die Rolleiflex, geschenkt bekommen hat von seinen Eltern kurz vor der Reise und dass er dann zu Hause in den USA, dass Leute auf ihn zukamen und sagten, ey, das sind richtig gute Fotos, was mich überrascht, weil er hat sich selber eigentlich nur als Ethnograf gesehen.
Sind denn seine Fotos, Stichwort Ethnografie, Ethnograf, sind denn seine Fotos mehr als rein ethnografische Dokumente jetzt?
Absolut, also das sieht man auch in der Ausstellung, das sind ganz viele Schwarz-Weiß-Fotos, auch Farbfotos, aber obwohl sie aus einer gewissen Zeit kommen, Griechenland vor dem Massentourismus, haben sie etwas was total Zeitloses. Und das sind einfach besondere Kompositionen. Einmal hat er einfach Situationen fotografiert, einfach ein gutes Auge gehabt für Alltagssituationen. Also ich habe schon die Frauen am Fluss erwähnt, die ihre Wäsche waschen, einfach so Schnappschüsse. Und das hat auch ganz viel mit dieser Rolleiflex zu tun. Die trägt man vor dem Bauch und schaut dann nach unten rein. Und dadurch hatte er direkten Kontakt zu den Menschen, hat Kinder, hat Menschen mit denen gescherzt, gelacht. Und dadurch, dass er direkten Kontakt hatte, die Kamera vor dem Bauch hing, hat er ganz besondere Fotos und Schnappschüsse machen können. Und man kennt das ja auch. Ja, Schnappschüsse macht man auch im Urlaub. Man macht mal ein Foto vom Sonnenuntergang und ärgert sich dann, oh, wie sieht der denn aus? Ja, woran liegt das, dass seine Fotos so magisch sind an der Komposition? Er inszeniert die wunderbar. Da ist zum Beispiel ein Holzboot, was als Horizontale dient. Da ist eine schwarze Silhouette am Meeresrand auf einmal wie reingefotoshoppt, die einfach ganz gut komponiert sind, diese Fotos. Eine Hafenkante, die weiß ist, so weiß wie der Himmel. Also das sind einfach ganz tolle Kompositionen und die ganze Zeit das Licht. Die Sonne in Griechenland, schwarz-weiß. Und der Kurator meinte auch, Robert Brammer, schwarz-weiß sei manchmal einfach farbiger als Farbe. Also nie diese harten Schlagschatten, sondern im Schatten sieht man immer noch Details, die Gesichtszüge der Menschen oder die Landschaft.
Also das Griechenland, die Sonne, die Wärme, die Hitze, die Farbe und das Ganze in schwarz-weiß, dafür braucht man ja richtig gutes Auge.
Richtig gutes Auge. Und er hat auch gesagt, dass die Rolleiflex da auch geholfen hat, weil man da reinschaut und das Negativ schon sieht. Und zwar im Verhältnis 1:1. Man sieht genau, wie ist die Komposition von dem Foto. Und das, sagte er, hat ihm ganz dolle geholfen. Und also er hat immer noch, heute immer noch, wir wollten kurz sprechen, ein bisschen Ruhe haben, haben uns in das Treppenhaus der Botschaft gesetzt und jemand wollte dann die Tür zumachen und die haben die Tür nicht zubekommen, damit wir unsere Ruhe haben und haben die Tür gedrückt und gedrückt. Und dann hat er gesagt, aus der Ecke von diesem Treppenhaus, da ist noch ein Türstopper unter der Tür. Mhm. Keiner hat den gesehen, Radiergummi groß. Er hat den gesehen.
91 Jahre alt, Robert McCabe. Hat er denn gewusst, dass er ja in Griechenland so Lebensweisen fotografiert, die dann irgendwann verschwinden würden?
Hatte er überhaupt nicht gewusst. Das hat er erst später begriffen, dass er da etwas fotografiert hat, was es so nie wieder geben wird. Also Griechenland nicht nur vor dem Massentourismus, sondern auch Griechenland vor der Modernisierung. Und zum Beispiel sieht man heute diese Holzboote nicht mehr, mit denen er von Insel zu Insel gefahren ist. Er meinte auch unter erschwerlichen Bedingungen manchmal. Heute kann man ganz einfach mit den Fähren fahren, klar. Oder er reiste zum Beispiel auch zur Insel Ios mit seinem Bruder. Und der Bruder war schon da und meinte, wir müssen unbedingt nach Ios, wir müssen dahin. Und dann kommen die dort an, das war 1962, und dann passierte Folgendes.
We arrived and there were 6 French tourists on the island. My brother got very upset. He insisted that we leave immediately and go somewhere else. He said the island's spoiled. And actually, it's a deep regret.
Also sie kamen auf der Insel Ios an und da waren 6 französische Touristen und der Bruder sagte, ne, die Insel ist ruiniert. Hier sind ja so viele Touristen, lass uns sofort abhauen. Und das sind sie auch. Und Robert McCabe sagt, das bereut er zutiefst.
Sie waren bei der Eröffnung in der griechischen Botschaft in Berlin, Frau Wenzel. Wie haben denn die Besucherinnen und Besucher auf dieses Thema und auf die Arbeiten von Robert McCabe reagiert?
Ja, lustigerweise war das fast wie ein Massentourismus dort. Die Botschaft war ganz, ja, war ganz voll. Es war fast wie vor der Mona Lisa zu stehen. Also ein Riesenandrang und ganz viele unterschiedliche Menschen auch. Es wurde viel Griechisch gesprochen. Der griechische Botschafter war auch da und scherzte. Das ist das Produktivste, was er in seiner Laufzeit dort geschafft hat, diese Ausstellung auf die Beine zu kriegen. Und ein deutsches Pärchen habe ich angesprochen, die standen vor einem Foto von einer griechischen Insel und meinten, Mensch, da waren wir doch neulich erst. Und dann habe ich gefragt, haben Sie Fotos davon? Und dann haben sie ihr iPhone, natürlich hunderte Touri-Fotos, rausgekramt und das neben sein Foto gehalten. Selbe Position, selbe Einstellung, sein Foto, menschenleer, keine Gebäude, deren Foto voller Ferienwohnungen. Und dann habe ich noch eine junge Griechin gefragt, wie sie die Fotos fand. Und sie sagte, die Fotos gefallen ihr, aber sie machen sie total traurig und melancholisch, weil sie dieses Griechenland nicht kennt, nie wieder kennenlernen wird. Und sie hat gesagt, sie will eigentlich gar nicht mehr reisen, sondern am liebsten würde sie nur in die Zeit zurückreisen. Und das ist auch mein Eindruck von den Fotos, so eine fragile Schönheit. Also die Fotos von diesen griechischen Tempeln wirklich auch fotografiert wie so ganz fragile Mikado-Stäbchen. Man sieht die Fotos und denkt, wenn da jetzt 30 Millionen Touristen einfallen und so viele Touristen kommen pro Jahr nach Griechenland und da sind die Kreuzfahrttouristen nicht mal mit einbezogen, wenn die da jetzt einfallen, dann zerbricht da drunter die Akropolis.
Robert McCabe und seine Fotos von Griechenland aus einer Zeit, als es noch keinen Massentourismus gab. Bis Ende März ist die Ausstellung in der griechischen Botschaft in Berlin zu sehen. Vielen Dank, Ingrid Wenzel.
Gerne.
Wer glaubt, dass Landkarten oder Stadtpläne die Wirklichkeit wiedergeben, der täuscht sich. Jeder Kartograf hat ein Ziel, das er in seiner Arbeit abbildet. So sieht zum Beispiel ein Stadtplan für Fußgänger ganz anders aus als der entsprechende Stadtplan für Autofahrer. Landkarten, so könnte man sagen, interpretieren die Wirklichkeit aus einer ganz speziellen Perspektive. Und manchmal dienen sie sogar zur Manipulation. Das zeigt nun eine Ausstellung in der British Library aus London, Gabi Biesinger.
Man würde ja annehmen, dass Menschen in vergangenen Jahrhunderten die Vermessung der Welt vorantrieben, um ein möglichst präzises und vollständiges Bild der Erde zu erstellen. Aber weit gefehlt. Karten wurden schon immer auch genutzt, um die Geheimnisse ihrer Schöpfer zu bewahren oder andere in die Irre zu führen, erklärt Kurator Tom Harper von der British Library.
We think of them as things that make the world clear to us, but actually they're keeping information from us.
Die Karten enthalten uns Informationen vor. Sie zeigen schlicht Falsches, blenden sensible Bereiche aus oder verstecken Informationen in aller Öffentlichkeit.
In plain sight.
Als die niederländische Ostindien-Kompanie 1616 die Le Maire-Straße, eine Meerenge am Kap Horn, entdeckt hatte, die einen Umweg sparte, wollte sie diesen Seeweg vor der Handelskonkurrenz eigentlich geheim halten, bezeichnete ihn als classified.
But the chief chartmaker,
doch der Kartograf der Kompanie wollte Geld verdienen, indem er interessante Entdeckungen auf seine Karten druckte, und er zeichnete die Meerenge ein. Ein Beispiel für geheime Information vor aller Augen. Und um Geheimnisse in Karten zu entschlüsseln, muss man wissen, worin das Geheimnis liegt.
You kind of need to know what the secret is.
In Kriegszeiten spielten geheime Karten und Geheimnisse auf Karten natürlich immer eine besondere Rolle. Etwa auf der Karte der deutschen Luftwaffe von London, die Bombenziele markierte und die Lage von neutralen Botschaften, die es zu schonen galt. Karten für Fluchtwege wurden, wie in der Ausstellung zu sehen, über Kartenspiele oder Alltagsgegenstände wie Haarbürsten zu britischen Soldaten in deutschen Kriegsgefangenenlagern geschmuggelt. Und dort sogar vervielfältigt, wie im Lager Querum bei Braunschweig.
British prisoners of war printing escape maps, using floor tiles.
Dort druckten sie hunderte Fluchtpläne mit Hilfe von Bodenplatten, verkochten Kitt und Dreck zu Tinte. Es gibt unzählige solcher genialen Beispiele, von denen wir leider viel zu wenige zeigen können.
I wish we had room for more of them.
Noch in den 1990er Jahren wurden die massiven Wachtürme der britischen Armee an der Grenze zwischen Irland und Nordirland als militärisch sensible Bereiche auf den Karten nordirischer Katasterämter nicht verzeichnet. Anhand von geheimen Karten, die der Vorbereitung der Grenzziehung in Britisch-Indien im Jahr 1946 dienten, wodurch am Ende der Staat Pakistan entstand, wird die schmerzvolle Geschichte dieser politischen Neuaufteilung erzählt, deren Konflikte bis heute fortdauern.
Maps show things and we believe them.
Wir vertrauen Karten, weil sie alles schwarz auf weiß zu zeigen scheinen. Es gibt keine Grautöne. Das kann auch sehr emotional sein, wie am Beispiel der indischen Aufteilung, die großen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Reflektiert wird auch die Rolle von Karten, die Werte und Prioritäten bestimmter Gruppen widerspiegeln, für die sie erstellt wurden. Etwa ein Londoner Stadtplan aus den 1970er Jahren, in dem schwulenfreundliche Kneipen verzeichnet sind, oder ein Straßenatlas Südafrikas aus der Apartheid-Ära, der nur Städte mit weißer Bevölkerung zeigt. Auch die Umbenennung von Regionen zur Unterstützung hergebrachter Identitäten oder als politisches Machtinstrument wird thematisiert. Ein aktuelles Beispiel, das in der Ausstellung nicht genannt wird, wäre etwa die per Dekret von US-Präsident Donald Trump angeordnete Neubezeichnung des Golfs von Mexiko als Golf von Amerika zur Untermauerung der eigenen staatlichen Herrlichkeit.
America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth. We are changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Und wer wie die Nachrichtenagentur AP die Gefolgschaft verweigert und die Umbenennung ignoriert, wird sanktioniert und aus dem Oval Office verbannt. Der letzte Teil der Ausstellung widmet sich den geheimen Karten, die wir durch die Verbreitung unserer Daten im Internet oder durch Mobiltelefone alle selbst bestücken. So zeigte der Guardian, wie eine Fitness-App die Route einsam joggender US-Soldaten in Afghanistan für alle, auch potenzielle Angreifer, sichtbar machte. Und der Observer zeigte, wie tausende Beschäftigte im amerikanischen Verteidigungsministerium über ihre Handys im Gebäude geortet werden konnten. Mit AirTags, Bankkarten und Navis produziert jeder von uns jeden Tag geheime Karten, mit denen man uns auf die Schliche kommen könnte.
Aus London, Gabi Biesinger. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Wie bitte, ruft Ronen Steinke im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung aus. Er kann es nicht fassen, dass die Staatsanwaltschaft Berlin einen spöttischen Kommentar des emeritierten Medienwissenschaftlers Norbert Bolz als verbotene Nazi-Propaganda eingestuft und eine Hausdurchsuchung bei Bolz veranlasst hat. Was war passiert? Steinke fasst es so zusammen. Bolz hatte auf der Plattform X eine Schlagzeile der Taz kommentiert. Die Taz hatte damals geschrieben, AfD-Verbot und Höcke-Petition, Deutschland erwacht. Ziemlich nah am historischen NSDAP-Slogan, Deutschland erwache, ausgerechnet. Und der kundige Bolz hatte über diese sprachliche Unachtsamkeit der linken Kollegen fröhlich geätzt. Gute Übersetzung von woke, Deutschland erwache. Das soll kriminell sein, fragt Ronen Steinke in der SZ. So sieht es nun die Staatsanwaltschaft Berlin. Sie weist darauf hin, dass Deutschland erwache ein Slogan der Hitlerpartei gewesen sei. Was sie nicht sagen, könnte man da aus Bolz' Sicht zurückgeben, denn das war ja, worauf er sarkastisch hingewiesen hatte. Schluss mit der Denunziation, fordert Dennis Yücel in der Welt. Denn ausgelöst habe alles letztlich die Meldestelle Hessen gegen Hetze. Und die sei eine Einrichtung des hessischen Innenministeriums. Mit der Causa Bolz fällt diese Meldestelle nicht zum ersten Mal auf. Auch das Schwachkopf-Meme über Robert Habeck wurde zunächst von Hessen gegen Hetze gemeldet, schreibt Yücel. Der hessische Innenminister Roman Posek muss Hessen gegen Hetze dicht machen, wenn er sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, diese im wahrsten Sinne des Wortes verfassungswidrigen Umtriebe mitzutragen. Nicht gerade demokratische Umtriebe sind zurzeit im und am Weißen Haus zu beobachten. Das Land wurde überrumpelt, die Bagger fuhren vor und schafften Fakten, schreibt Majid Sattar in der Frankfurter Allgemeinen über den von Donald Trump geplanten Bau eines Ballsaals und den nun erfolgten Abriss des Ostflügels. Sattar sieht hier ein Sinnbild für Trumps Politik. Trump fährt wie ein Bulldozer durch das Land. Zurück von der Metaphernebene zur konkreten baulichen Veränderung. Sattar schreibt, Trump möge es da kitschig pompös. Als hätte er das gelesen, bemerkt Friedrich Küpersbusch in der Taz, Trump sammelt schon Schutzgelder ein für einen Triumphbogen aus Eitel-Tortenkitsch in Washington und Loyalisten fordern, den Präsidenten in Mount Rushmore einmeißeln zu lassen. Seine Frisur allein ergäbe einen stattlichen Freibalkon. Kein Vergleich zur Inselbegabung auf der Stirn von Friedrich Merz. Über den und dessen Reden von vermeintlichen Problemen im Stadtbild im Zusammenhang mit illegaler Migration schreibt Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau. Hesse empfiehlt dem Bundeskanzler allerdings, sich doch einmal um das Problem der gähnend langweiligen und deprimierend biederen Stadtbilder kleiner und mittelgroßer deutscher Städte zu kümmern, denn die würden junge Leute dazu veranlassen, in Metropolen abzuwandern. Das lesen Sie bitte selbst im Detail nach, denn hier bleibt nur noch Zeit für ein wenig Satire. Fast die Hälfte der Deutschen würde glauben, dass die Regierungskoalition noch vor Ende der Legislaturperiode zerbreche, gibt Hans Zippert in seiner Kolumne für die Welt eine Umfrage wieder und stellt sich schon mal sehr bildlich das Koalitionsende vor. Besonders wirkungsvoll wäre es, die Koalition zu sprengen, so wie die beiden Kühltürme in Gundremmingen, schreibt Zippert. Lars Klingbeil könnte Eintrittskarten verkaufen und damit die Staatsverschuldung verringern.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.